Zuletzt kamen die Royces, Lord Nestor und Bronzejohn. Der Lord von Runestone war so groß wie der Bluthund. Obwohl sein Haar grau und sein Gesicht voller Falten war, erweckte Lord John durchaus den Anschein, als könne er die meisten jüngeren Männer mit seinen riesigen, knorrigen Pranken wie Zweige zerbrechen. Sein runzliges, ernstes Gesicht weckte Sansas Erinnerung an seinen Besuch in Winterfell. Sie sah ihn noch vor sich, wie er am Tisch gesessen und sich leise mit ihrer Mutter unterhalten hatte, und hörte seine dröhnende Stimme, die von den Mauern widerhallte, als er mit einem Hirsch hinter dem Sattel von der Jagd zurückkehrte. Sie sah ihn im Hof mit dem Übungsschwert in der Hand, wo er ihren Vater in den Boden stampfte und sich anschließend Sir Roderick zuwandte und ihm ebenfalls eine Niederlage bescherte. »Er wird mich erkennen. Wie könnte er nicht?« Kurz überlegte sie, sich ihm zu Füßen zu werfen und ihn um Schutz anzuflehen. »Für Rob hat er nicht gekämpft. Warum sollte er sich für mich einsetzen? Dieser Krieg ist vorüber und Winterfell ist gefallen.« »Lord Royce?« fragte sie schüchtern. »Möchtet ihr einen Becher Wein, um die Kälte zu vertreiben?« Bronzejohn hatte schiefergraue Augen, die unter den buschigsten Augenbrauen, die Elaine je gesehen hatte, halb verborgen lagen. Er runzelte die Stirn, als er auf sie herabblickte.
»Kenne ich dich, Mädchen?«
Elaine fühlte sich, als habe sie ihre Zunge verschluckt. Doch Lord Nestor rettete sie. »Elaine ist eine leibliche Tochter des Lord Protektors«, klärte er seinen Vetter barsch auf. »Little Fingers, kleiner Finger, war fleißig«, meinte Lynn Corbury und lächelte verschmitzt. Belmore lachte und Elaine spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. »Wie alt bist du, Kind?«, fragte Lady Wainwood.
14, Milady.«
Ein Augenblick lang vergaß sie, wie alt Elaine sein sollte.
»Und ich bin kein Kind mehr, sondern eine erblühte Jungfer.«
»Erblüht, aber noch nicht entjungfert, kann man nur hoffen.«
Der buschige Schnurrbart des jungen Lord Hunter verdeckte fast seinen ganzen Mund.
»Bisher«, sagte Lynn Corbury, als wäre sie nicht zugegen, »jedoch schon bald zum Pflücken reif, würde ich sagen.«
»Gilt solcherlei Gerede als Höflichkeit in Hartshome?«
Anya Wainwoods Haar zeigte das erste Grau. Die Lady hatte Krähenfüße um die Augen und schlaffe Haut unter dem Kinn, und dennoch strahlte sie eine vornehme Würde aus.
»Das Mädchen ist jung und zart und hat genug Schrecknisse erlebt. Hütet eure Zunge!«
»Meine Zunge lasst meine Sorge sein«, erwiderte Corbury. »Eure Ladyschaft sollte sich eher um die eigene kümmern. Ich habe noch nie freundlich auf Schelte reagiert, wie euch eine stattliche Zahl toter Männer bestätigen könnte.«
Lady Wainwood wandte sich von ihm ab.
»Am besten führst du uns zu deinem Vater, Elaine. Je schneller wir mit dieser Angelegenheit fertig sind, desto besser.«
»Der Lord Protektor erwartet euch in seinem Solar. Wenn Milords mir folgen würden?«
Aus dem Halbmondzimmer stiegen sie eine steile Marmortreppe hinauf, vorbei an Gewölben und Verliesen und den drei Gusslöchern, denen die Lords der Erklärung keine weitere Beachtung schenkten. Belmore schnaufte wie ein Blasebalg, und Redfords Gesicht wurde so grau wie sein Haar. Die Wachen oben an der Treppe zogen bei ihrer Ankunft das Fallgitter hoch.
»Hier entlang, wenn Milords und Milady so freundlich sein wollen.«
Elaine führte sie durch den Säulengang an einem Dutzend prächtigster Bildteppiche vorbei. Sir Lothar Brune stand vor dem Solar. Er öffnete ihnen die Tür und folgte ihnen hinein. Pater saß an dem Tisch, hielt einen Becher Wein in der Hand und betrachtete ein Stück spröden weißen Pergaments. Er schaute auf, als die Lords der Erklärung nacheinander eintraten.
»Milords, seid willkommen! Und auch ihr, Milady! Der Aufstieg ist ermüdend, ich weiß. Setzt euch bitte. Elaine, meine Liebe, bring Wein für unsere edlen Gäste.«
»Wie ihr wünscht, Vater.«
Die Kerzen waren angezündet, wie sie zufrieden feststellte. Im Solar roch es nach Muskatnuss und anderen wertvollen Gewürzen. Sie gingen, um den Krug zu holen, während die Besucher die Plätze untereinander verteilten, alle außer Nestor Royce, der kurz zögerte und dann um den Tisch herumging und sich auf dem leeren Stuhl neben Lord Pater niederließ, und Lynn Corbury, der sich an den Kamin stellte. Der herzförmige Rubin im Knauf seines Schwertes leuchtete rot, während er sich die Hände wärmte. Elaine sah, dass er Sir Lothar Brune anlächelte. »Sir Lynn sieht stattlich aus für einen älteren Mann«, dachte sie, »aber sein Lächeln gefällt mir nicht.«
»Ich habe diese eure Erklärung gelesen«, begann Pette, »glänzend. Der Meister, der sie verfasst hat, verfügt über eine Gabe, Worte zu setzen. Ich wünschte nur, ihr hättet mich eingeladen, sie ebenfalls zu unterzeichnen.«
Damit hatte er sie überrumpelt.
»Ihr?« fragte Belmore. »Unterzeichnen?«
»Ich kann mit der Feder so gut wie jeder andere umgehen, und niemand liebt Lord Robert mehr als ich. Und was diese treulosen Freunde und übelsten Berater angeht, so sollten wir sie ausmerzen. Milords, ich stehe zu euch, mit Herz und Hand. Zeigt mir, wo ich unterzeichnen soll, bitte sehr.«
Während Elaine einschenkte, hörte sie Lynn Corbury kichern. Die anderen schienen um eine Antwort verlegen, bis Bronzejohn Royce seine Finger knacken ließ und sagte,
»Wir sind nicht wegen eurer Unterschrift gekommen. Auch geht es uns nicht darum, Worte mit euch zu wechseln, Littlefinger.«
»Wie schade, ich liebe es, Worte zu wechseln.«
Pette legte das Pergament zur Seite.
»Wie ihr wünscht. Sprechen wir offen. Was wollt ihr von mir, Milords und Milady?«
»Wir wollen nichts von euch.«
Simon Templeton fixierte den Lord Protector mit seinem kalten blauen Starren.
»Wir wollen, dass ihr verschwindet.«
»Verschwinden?«
Pette täuschte Überraschung vor.
»Wo sollte ich denn hingehen?«
»Die Krone hat euch zum Lord von Harrenhall ernannt«, erinnerte ihn der junge Lord Hunter. »Das dürfte doch ausreichen.«
»Die Flusslande brauchen einen Lord«, sagte der alte Horton Redford. »River Run wird belagert. Brecken und Blackwood befinden sich im Kriegszustand, und auf beiden Seiten des Tridents treiben sich die Vogelfreien ungehindert herum und rauben und töten.«